Liebe Geschwister, es ist schön, dass wir heute Abend ein niedriges Durchschnittsalter haben und dass es trotzdem ein großes Spektrum des Alters gibt. Und es ist schön und natürlich, wenn die Kinder Gottes von ganz klein bis schon in reiferen Jahren zusammen ist, um gemeinsam auf das Wort zu hören. Und so dürfen wir uns auch jetzt freuen miteinander, dass wir Heilige und Geliebte sein dürfen. Heilige, denen Gott sein Geheimnis offenbart. So wie wir es in dem Vers 26 in Kolosser 1 auch lesen. Dort wollen wir gegebenenfalls morgen auch noch etwas dazu hören. Der Kolosserbrief, den wir ja betrachten, das ist für mich persönlich seit einigen Jahren so ein Bild gesunder Worte, wie Paulus einmal an seinen Sohn Timotheus schreibt. Warum denn? Erstens fängt der Brief mit einem Gebet an, wo der Paulus darum bittet, dass die Kolosser und damit die ganze Gemeinde in der Erkenntnis des Willens Gottes wächst. Und dann als nächstes kommt ein universal geniales Bild unseres Herrn Jesus Christus. Und das hat Paulus sozusagen ganz vorneweg gestellt. Das war eben die Hauptsache. Und eigentlich für Gereifte, die schon auf dem Wege zielausgerichtet laufen, hätte man dort Schluss machen können. Denn im zweiten Teil des Briefes, dort geht es um Fehlentwicklungen, um Versuchungen, die in die Gemeinde hereinkommen. Durch Gesetzlichkeit, durch Philosophie, durch Religion. Und zum Schluss geht es dann auch, und das ist wieder auch sehr wichtig, um den Wandel der Glaubenden. Kapitel 4. Und wie sich die Glaubenden dann in der Welt, das heißt außerhalb der Gemeinde, bewegen sollen. Aber die Hauptsache, der Höhepunkt dieses Briefes ist eben das erste Kapitel und die Verse, die uns unser Bruder gelesen hat. Wir wollen heute Abend jetzt über die alles überragende Person Jesu Christi nachdenken. Der Abschnitt, den wir heute Abend betrachten, ist wohl einer der tiefsten der Schrift überhaupt. Denn er lässt weit zurückblicken in eine, ich kann es eigentlich nicht anders sagen, in eine Zeit, wo es noch die Äonen nicht gab. Wo es also die Zeit, die wir heute kennen, unter der wir auch leiden täglich, ja, wo es die noch gar nicht gab. Der Herr Jesus spricht ja einmal von der Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe der Kosmos war. Und das ist ein Zeitbegriff, der uns noch abgeht, ja, in den wir einfach auch einmal hineinkommen werden, wenn die Gemeinde vollendet sein wird und der Leib des Christus vom Haupte zu sich genommen wird. Und wir wollen deshalb, weil dieser Abschnitt so gewaltig ist, auch einige Zeit daran verweilen. Christus ist das Bild Gottes und er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. In Vers 15, und dort wird uns auch gesagt, dass Gott, der Vater, unsichtbar ist. Christus ist nicht nur der Erstgeborene aller Schöpfung, sondern er schuf und er erhält und er erlöst und er erfüllt und überragt. Und es ist ihm alles zum Losteil gegeben. Oder wie es hier in der Übersetzung steht, er erbt einmal alles. Ein Erbe ist etwas, was einem durch ein Gesetz zugeteilt ist. Das heißt, man bekommt es, es gibt eine Vorschrift und die sagt, dass der etwas bekommt, es nach dieser Vorschrift bekommt. Deshalb hat sich dieser Begriff auch als den Begriff des Erbes hier in der Schrift verankert, in der Übersetzung. Denn die Kinder der Eltern, die erben einmal Grundgesetz das, was die Eltern hinterlassen. Und das ist der Zusammenhang. Und so ist dem Christus alles als Erbteil zugeteilt. Die wunderbare Beschreibung Jesu Christi in diesen Versen ist grammatisch unmittelbar mit dem Gebet des Apostels Paulus verbunden und es geht praktisch nahtlos ineinander über in diesen Zusammenhang. Vers 14 haben wir einen Hinweis auf die Erlösung und am Ende haben wir wieder die Erlösung. Das heißt, die Beschreibung des Sohnes Gottes ist eingerahmt in sein Erlösungswerk. Vers 14 lesen wir, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und in Vers 20 heißt es, und durch ihn ist das All versöhnt worden. Und zwar hat der Vater das All mit sich versöhnt. Das heißt, Paulus beschreibt hier den Christus als den Erlöser. Das soll nicht aus dem Auge verloren werden. Nach Vers 15 ist Christus das Bild, das Abbild oder die Verkörperung unseres Gottes und Vaters. Und nach Vers 19 wohnt die ganze Fülle Gottes in ihm. Etwa auch, wie er in Kapitel 2, Vers 9 noch ergänzt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, der Sohn ist wirklich ein komplettes Abbild seines Vaters. Und so wurde Jesus auch Fleisch und seine Herrlichkeit erschien dann abgeblendet auf ein uns, für uns Menschen, der Sünde erträgliches Maß. Wir erinnern uns vielleicht hier an Mose in der Wüste, zu dem Jehova, der Gott Israels, Folgendes sagt, nachdem die Geschichte mit dem goldenen Kalb gelaufen war. Wir schlagen mal auf, 2. Mose 33, Vers 5. Dort lesen wir, denn Jehova hat zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk, zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab und ich werde wissen, was ich tun will. Wir bekommen hier eine Vorstellung, wie unvereinbar die Herrlichkeitsgegenwart Gottes ist mit einem sündigen Menschen. Und es ist ganz gut, wenn wir uns mal ein paar Minuten immer wieder mal hinsetzen und uns überlegen, was das bedeutet. Indem Paulus von Jesus als Erlöser ausgeht, so wie er in Vers 12 den Vater als Erretter nennt, zeigt er eine grundsätzliche Wesensart Jesu und damit seines Vaters auf. Genau dieses findet sich bereits im ersten Bund. Gott und damit Christus als Erretter und Erlöser sind nicht erst Gegenstand der Offenbarung des Neuen Testaments oder des Neuen Bundes, eigentlich besser des Zweiten Bundes. Das ist wichtig festzuhalten. Man kann bisweilen hören, es gäbe ein Altes Testament. In Wirklichkeit ist es nicht, und das Alte Testament wäre sozusagen durch das Neue abgelöst worden und man bräuchte das Alte gar nicht mehr. Ja, weil es von einem alttestamentlichen Gott redet, der nur mit der Peitsche dreinschlägt und aufpasst, ob die Menschen verkehrt oder richtig laufen. Ich habe das jetzt etwas plakativ gesagt, man kann das auch in höchst wissenschaftlichen Worten formuliert hören, kann ich jetzt gar nicht nachreden, möchte ich auch nicht, lohnt sich nicht, sondern wir wollen unseren Herrn nach seinem Wesen aus der Schrift erkennen. Und so ist es nicht so, dass etwa Gott durch das Erlösungswerk seines Sohnes versöhnlich gestimmt werden musste, sondern er war von Anfang an der, der liebt und der um seiner Liebe willen den Sohn gegeben hat. In 2. Mose 33 wollen wir die Verse 18 und 19 noch lesen. Wir waren eben bei Vers 5. Und da geht es ja dem Mose darum, Wir erinnern uns an die Geschichte vom goldenen Kalb. Das war eine gravierende Sünde, denn das Volk hatte Gott Jehova, den Gott Israels, praktisch abgesetzt und hatte sich anderen Göttern geöffnet. Und es war ja immer die Sünde Israels gewesen, dass sie ihren Gott verlassen haben und sich zu sichtbaren Götzenbildern und den dahinter stehenden Dämonen und Herrscher der Finsternis gewandt haben. Mose war klar, dass das wohl das Schlimmste ist, was passieren kann. Und deshalb hat er so lange mit dem Gott Israels gerungen, bis er sicher war, dass dieser Gott Israels weiter vor ihnen hergehen würde. Und in diesem Zusammenhang sagt der Mose jetzt in 18 und 19, in 2. Mose 33, und er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Jehova sprach, und jetzt kommt etwas vom Wesen Gottes. Da sehen wir, wie unser Gott immer war. Ich werde nicht alle meine Gerichtsfeuer vor dir hergehen lassen, sondern ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen Jehovas vor dir ausrufen. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und im nächsten Kapitel, in 2. Mose 34, Vers 6, lesen wir, und Jehova ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jehova, Jehova, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Was sind das für Aussagen von einem alttestamentlichen Gott? Wir sehen hier ein Beispiel, dass Gott sich eben mit dem vorstellt, was er in seinem tiefsten Innern ist, was ihn seinem Volk gegenüber bewegt. Er ist barmherzig und er ist gnädig. Das bedeutet nicht, dass er etwa die Sünde unter den Teppich kehrt. Überhaupt nicht. Ja, sonst hätte Jesus ja nicht später am Kreuz sterben müssen. Ja, sondern er löst das Problem der Sünde. Und zwar grundsätzlich, wurzelmäßig. Das werden wir dann morgen Vormittag noch genauer hören. Wir möchte jetzt noch ein paar Worte über das Wesen Gottes im Alten Testament lesen, damit es so richtig auf uns wirkt. Jesaja 43 ist auch so ein gewaltiges Kapitel in dieser Beziehung. Wir schlagen mal auf Jesaja 43, die Verse 10 bis 13. Dort steht geschrieben, ihr seid meine Zeugen, spricht Jehova, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennet und mir glaubet und einsehet, dass ich derselbe bin. Vor mir ward kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin Jehova. Und außer mir ist kein Retter. Auch hier sehen wir, dass das Erste, was er sozusagen nach seinem Namen nennt, das ist seine Eigenschaft der Erretter. Die Gnade Gottes ist erschienen, schreibt Paulus im Titusbrief, war nicht Gericht, sondern Rettung bringend allen Menschen. So sehen wir hier im Alten Testament genau der gleiche Wortlaut. Ja? Gott stellt sich vor als der, außer dem es keinen Retter gibt, keinen Heiland. Ja, schreibt er weiter, von jeher bin ich derselbe. Und da ist niemand, der aus meiner Hand reißt. Ich wirke und wer kann es abwenden oder kann es rückgängig machen? Jesaja 45, da lesen wir aus dem Zusammenhang 18 bis 25. Den wollen wir jetzt nicht insgesamt lesen, das wäre sonst zu lange. Da lese ich nur den 21. Vers heraus und jeder möge das einmal komplett nachlesen. Tut kund und bringet herbei, ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündet, nicht ich, Jehova? Und es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Was wir hier sehen, ist, dass Gott davon spricht, dass es wohl andere Götter gibt, ja? Aber es gibt keinen rettenden Gott außer ihm. Andere Götter, die irgendwelche Gesetze erlassen und die ein Joch auf die Menschen legen und sie knechten, das gibt's sehr viele, solche auch, die sich für Gott erklären. Aber einen rettenden, einen gerechten und einen rettenden Gott, das gibt's nur einen. Und jetzt noch ein Wort aus dem Maleachi 3, Vers 6, dem letzten Buch des ersten Bundes. Maleachi 3, Vers 6. Weil ja manchmal argumentiert wird, ja, durch das Erlösungswerk Jesus würde Gott in einem anderen Gesicht erscheinen. Ja, das ist aber Unsinn. Das sehen wir zum Beispiel auch in diesem Vers, in Maleachi 3, Vers 6. Denn ich, Jehova, ich verändere mich nicht. Und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Ja, obwohl sie gesündigt haben, ja, schlimmer als alle Völker dieser Erde, hat sich sein Volk versündigt seinem Gott gegenüber. Und doch verändert sich Gott nicht, was er einmal gesagt hat, das hält er ein. Und ist es nicht auch eine gewaltige Verheißung für dich und mich, wenn wir in unserem Leben in Situationen kommen, wo wir nicht hinaussehen? Und wer würde da nicht hineinkommen? Da kann man schon sehr früh in der Jugend hineingeraten. Und wenn es bloß darum geht, mit dem Schulkram fertig zu werden oder was, selbst im Kindergarten gibt es immense Probleme, ja, dass Kinder schon in solchem Alter gequält werden von ihrer Umwelt. Und für die Kinder ist es unüberschaubar. Und dann kann man selbst einem Kind sagen, du, Gott, der im Himmel ist, den du dir gar nicht vorstellen kannst, der ändert sich nicht. Er hat dich von Anfang an geliebt. Ja? Und er bringt dich durch das alles durch, was du jetzt durchmachst. Ich verändere mich nicht. Welch eine Verheißung. Und ich habe es schon sehr oft auch in meinem persönlichen Leben so gehalten, dass ich mich erinnert habe an solche Verse, wenn es mir eben auch so ging, ja, dass irgendwelche unüberwindlichen Schwierigkeiten vor mir standen, dann musste ich einfach sagen, Herr, du hast es eingeplant und du bist Herr dieser Situation. Wie es ausgeht, weiß ich nicht, aber du weißt und es reicht. Das möge uns hier genügen. Es gibt noch viele andere Stellen, die unseren Gott in dieser Weise zeigen, beziehungsweise wo Gott selber sich in dieser Weise vorstellt. Es gibt keinen rettenden Gott außer ihm. Er ist in Person die Güte, die Barmherzigkeit und die Gnade. Nun gehen wir zurück nach Kolosser 1. Wie Paulus in Kapitel 1, Vers 14 von der Erlösung ausgeht, wie wir vorhin schon sagten, so steht am Ende des Zusammenhangs wieder vom Erlösungswerk des Christus. Und das Erlösungswerk bildet die Klammer um die übrigen Aussagen. Dort leuchtet dann die alles geschaffene, umfassende Bedeutung dieses Werkes Jesu auf, die wir in einem eigenen Punkt dann morgen ansehen werden. Was wird nun von unserem Herrn Jesus Christus im Einzelnen gesagt? Vers 15, er ist das Bild, das Aussehen oder die Verkörperung oder die Gestalt des unsichtbaren Gottes. Wir erinnern uns an Johannes 1, Vers 18, wo wir lesen, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und in Johannes 12, Vers 45, da wird ja der Herr Jesus von dem Philippus animiert, indem er zu ihm sagt, zeige uns den Vater. Und dann ist Jesus betrübt über diese Aussage des Philippus. Und er sagt dann in dem Zusammenhang in Vers 12, Vers 45, und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Damit ist das eine andere Aussage, wie eine gleichartige Aussage wie die, die wir hier in dem Vers 15 haben, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Wann immer im ersten Bund Gott Menschen direkt begegnete, Menschen etwa Gott schauten, war das immer der Herr Jesus selber, der gesehen wurde, nie aber der Vater. Natürlich in abgeblendeter Herrlichkeit, wie wir vorhin an der Stelle in 2. Mose 33 sahen, wo er sagt, er könnte nicht in der Mitte Israels hinaufziehen wegen ihrer Sünde. Ich möchte erinnern an 1. Mose 18, Vers 1 bis 3, das schlagen wir mal auf. 1. Mose 18, dort bekommt der Abraham Besuch. Er war ja inzwischen in Mamre unter den Terebinden sesshaft geworden in einem Land, das ihm wohl zum Eigentum versprochen wurde, das er aber noch nicht besaß. Lest mal die drei Verse, es ist sehr interessant, was wir hier daraus lesen können. Jehova erschien ihm bei den Terebinden Mamres und er saß am Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Und er hob seine Augen auf und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von dem Eingang des Zeltes und beugte sich nieder zur Erde. Und jetzt ist interessant, was er sagt. Und er sprach, Herr, wenn ich anders Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knechte vorüber. Und jetzt denkt man, das ist ein unhöflicher Kerl. Da stehen doch drei Leute da, wieso spricht er denn nur einen an? Offenbar hat er unter diesen dreien den Chef erkannt. Eben den Gott, dem er diente. Den hat er erkannt und deshalb sagt er Herr. Und wenn wir dann später in den Vers 22 gehen, da lesen wir Folgendes. Und die Männer wandten sich von dannen und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor Jehova stehen. Und später im Kapitel 19, Vers 1, da steht, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Da haben wir jetzt die Rätselslösung. Zwei waren Engel, einer war Jehova. Die zwei Engel zum Lot, da ging der Herr nicht selber hin, sondern der verweilte noch bei Abraham und hat ihn unterrichtet, was er jetzt mit Sodom vorhat und was er noch weiter mit dem Volk Israel vorhat. Das hat er hier mit seinem Knecht Abraham verhandelt. Und die beiden Engel, die waren zum Gericht ausgesandt. Bevor sie das Gericht ausgeführt haben, mussten sie noch dafür sorgen, dass der Lot aus der Stadt rauskommt. Ja? Und wir wissen, dass leider seine Frau auf der Strecke geblieben ist, weil sie sich nicht trennen konnte von der Umgebung dort. In 2. Mose 33, Vers 11 bis 14, da waren wir schon mal vorhin, da spricht Gott Jehova zu Mose, beziehungsweise Gott zu Mose, 2. Mose 33. Und 14. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und in Vers 14, da sagt nun Gott zu Mose, und er sprach, mein Angesicht wird mitgehen, und ich werde dir Ruhe geben. Und der Herr Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und deshalb wissen wir, wer hier gemeint ist. Ja? Der Christus hat sein Volk begleitet, obwohl ihn sozusagen außer Mose keiner ansichtig wurde. Außer, dass sie wussten, die Wolke geht mit. Ja? Wenn die Wolke sich erhob, dann ist das Volk weggezogen. Wenn sie sich niedergesenkt hat, dann hat das Volk Lagerordnung eingenommen und ist dort geblieben. Also hier sehen wir, wie der Herr Jesus bereits im Alten Bund gegenwärtig war. In 4. Mose 12 wird der Mose angegriffen von seinen eigenen Geschwistern, denn er hatte etwas damals Unschickliches getan, was eigentlich auch streng genommen nach dem Gesetz verboten war. Er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und die Kuschiten waren damals ziemlich verhasste Leute. Und der Kusch war ein Nachkomme vom Ham und stand ja unter einem Fluch von Noah. Und jetzt haben sie sich gegen Mose erhoben und Gott zitiert sie nun vor das Zelt der Zusammenkunft und stellt sie unter Gericht. 4. Mose 12, Vers 8, da heißt es, beziehungsweise ich möchte schon Vers 6 lesen, Jehova, und er sprach, Gott nämlich, höret denn meine Stimme, wenn ein Prophet unter euch ist, mit dem will ich, Jehova, in einem Gesicht mich kundtun, in einem Traum will ich mit ihm reden, nicht also mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus, mit ihm rede ich von Mund zu Mund und deutlich und nicht in Rätseln, und das Bild Jehovas schaut er. Und darum habe ich euch, und warum habt ihr euch nicht gefürchtet, wieder meinem Knecht Mose zu reden? Und wir wissen ja, dass daraufhin Miriam aussätzig geworden ist. Wir sehen, wie heilig auf der einen Seite auch der Herr Jesus war, sodass er nur mit Mose von Mund zu Mund redet. Und er hat die Gestalt oder das Gleichnis Jehovas gesehen. Wir wissen auch von Jesaja in Kapitel 6, dass dort steht, Jesaja sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und die Herrlichkeit war um ihn her. Und wir wissen, wie der Jesaja jetzt im Angesicht dieses Thrones Gottes und des Saumes seines Kleides, wie dort steht, wie er seiner Sünde gedenkt und wie er sagt, ich muss vergehen, denn ich habe die Herrlichkeit Jehovas gesehen. Und wie dann der Engel mit der Kohle kommt, um seine Lippen salbt und ihm dann sagt, dass seine Sünde weggenommen ist und dass er jetzt das Wort Gottes richtig verkündigen kann. Ein wichtiger Vers in diesem Zusammenhang von dem Christus im Alten Testament, wie wir das auch sagen könnten, das ist der Psalm 110. Den schlagen wir auch einmal auf. Psalm 110. Auch dort bekommen wir einen Begriff, wie damals im ersten Bund es bereits den Auserwählten Gottes klar war, dass es eigentlich um zwei Personen geht. Nämlich auf der einen Seite um Gott, den Höchsten, und auf der anderen Seite um den Herrn Jesus Christus. Psalm 110, Vers 1, da steht, Jehova sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und spätestens, wenn wir den Hebräerbrief lesen, erkennen wir, dass hier von dem Christus die Rede ist. Der David sagt, Jehova sprach zu meinem Herrn. Ja, also hatte es der David mit Jehova zu tun und mit seinem Herrn. Also mit zwei Gott, mit Gott dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Ja. Es war also nicht erst zur Zeit des zweiten Bundes oder des neuen Bundes bekannt, ja, dass Gott den Höchsten gibt und dass es den Sohn Gottes gibt, sondern es war in dieser Form bekannt, es gab einen Herrn und es gab Gott den Höchsten. Paulus sagt in 1. Korinther 8, Vers 6, für uns gäbe es nur einen Gott, aus welchem das All ist, und es gibt einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen das All ist. Also hier haben wir diese beiden Personen wieder. Er hat mit Gott, dem Höchsten, und seinem Herrn zu tun. Und offenbar hat sich der Herr, sein Herr, wie er im Psalm 106, 110 sagt, sich ihm auch entsprechend geoffenbart. Der Anfang des Hebräerbriefes, der zeigt auffallende Parallelen zu Kolosser 1. Wir gehen jetzt einmal in das erste Kapitel und lesen eine direkte Parallelstelle zu dem Vers 15 in unserem Kolosser 1. Hebräer 1, also die Verse 1 bis 3. Es gibt ja Brüder, die sagen, und zwar mit einer gewissen Berechtigung, wenn man den Hebräerbrief genauer anguckt, dass er womöglich von Paulus geschrieben wurde und dass er aus dem Grund, dass die Juden ihn nicht sofort erkannt haben, einfach seinen Namen weggelassen hat. Und es gibt den Bruder Bullinger, der im 19. Jahrhundert hauptsächlich gelebt hat bis 1913 und der verweist auf 2. Petrus 3, auf die Stelle, wo der Petrus auf die Briefe des Paulus zu sprechen kommt. Und der Petrus schreibt ja nach den Eingangsworten in Kapitel 1 seines ersten Briefes an die zerstreuten Kinder Israel, die in Kappadokien, in Asien und so weiter leben. Und im zweiten Brief sagt er, wie auch unser geliebter Paulus, Bruder Paulus, euch geschrieben hat, nämlich den Juden offenbar. Und er schreibt davon, dass viele Dinge in den Briefen des Apostels Paulus schwer zu verstehen seien, für die Juden natürlich, klar. Und dass sie von den Unbefestigten und von den Ungläubigen verdreht werden, wie auch die übrigen Schriften, sagt er dort im 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Und nun, es ist für uns letztlich nicht so wichtig, ob jetzt der Hebräerbrief tatsächlich von Paulus geschrieben wurde, aber das wäre eine Erklärung, die wir in der Bibel ableiten könnten. Und die hat damit viel mehr Gewicht als alle anderen sogenannten wissenschaftlichen Erklärungen. Wie dem auch sei, der Hebräerbriefschreiber schreibt ähnlich wie der Paulus vom Sohne Gottes. Wir lesen jetzt den Zusammenhang 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben oder zum Losteil Empfänger aller Dinge oder des Alls, durch welchen er auch die Äonen gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit seiend und der Abdruck seines Wesens und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, indem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und hier sehen wir sozusagen die Verbindung zum Psalm 110, wie wir vorhin lasen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich... Hier haben wir also die Beschreibung des Sohnes Gottes im Vers 3, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit seien und der Abdruck seines Wesens. Das heißt, wenn man Jesus damals angeschaut hat, dann hat man offenbar die Herrlichkeit des Vaters gesehen. Selbst in diesem, ja, obwohl er das Fleisch der Sünde an sich getragen hat, hatte wie du und ich, ja. Trotzdem hat man die Herrlichkeit des Vaters sehen können, wenn man es wollte. In Johannes 1 oder Johannes 2 ist es, glaube ich, bei der Hochzeit zu Kana lesen wir ja auch, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und er war also nicht nur der, dass er die Herrlichkeit seines Vaters abgespiegelt hat, er war in sich selber das Wesen seines Vaters, logischerweise, denn er wurde ja von seinem Vater geboren. Hier in diesem Kapitel, Hebräer 1, haben wir auch wieder eine Verbindung zwischen dem Erlösungswerk und der Jesu als gezeigtes Abbild des Vaters hergestellt. Ferner in Kolosser 1, Vers 17, wenn wir da wieder zurückkehren, gibt es eine Verbindung. Er ist vor allem und alle Dinge haben durch ihn seinen Bestand oder ihren Bestand. Und in Hebräer 1, 3 haben wir gesehen, dass er das All oder alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Das ist hier ein Mittelwort im Sprachlichen verwendet. Das heißt, es ist ein gerade laufender Prozess, ja, dass der Herr das All trägt. Auch Kolosser 2, Vers 9, was ich vorhin schon einmal zitiert habe, zeigt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, all sein Wesen, all seine Liebe hat der Vater in seinen Sohn hineingezeigt. Und in dieser Liebe ist er dann hier auf dieser Erde erschienen. Ich glaube, ich habe vorher einen Fehler gemacht in Johannes 12. Die Frage des Philippus, das war in Johannes 14, muss ich hier korrigieren. Wir schlagen den Vers jetzt auf, Johannes 14, Vers 9, wo der Philippus fragt, Herr, zeige uns den Vater. In Johannes 12 heißt der Zusammenhang anders, ich lese das gerade nochmal, um das zu korrigieren. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und der mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin Licht, als Licht oder ich bin Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das ist der Zusammenhang dort. Und jetzt in Kapitel 14, Vers 9, dort ist die Frage des Philippus in Vers 8. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? So sehen wir, wenn wir also auf den Herrn Jesus sehen, dann sehen wir auf Gott, den Vater. Wie wunderbar, auch das dürfen wir immer wieder auch in unserem Alltag praktizieren, indem wir auf unseren Herrn Jesus sehen. In Vers 15 sind wir immer noch, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Dazu steht in Psalm 2, Vers 7, vom Beschluss will ich erzählen, Jehova hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass hier der Sohn Gottes gemeint ist in diesem Vers, Psalm 2, Vers 7, das beweist uns der Hebräerbrief im 5. Vers im Kapitel 1. Das möchte ich auch noch einmal vorlesen. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihm Vater und er soll mir zum Sohn sein. Wir sehen, dass diese Stelle ganz klar vom Sohne Gottes spricht, damals im Alten Testament. Und wir haben eben ja in Psalm 110 gesagt, der David hatte bereits eine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Und er wusste, ja, offenbar, dass es neben Gott, dem Höchsten, einen seinen Herrn gibt. Ja, inwiefern er schon vom Messias wusste, ganz sicher von der Prophetie her schon, aber wie er den Namen des Herrn Jesus gekannt hat, das ist uns verborgen. Aber er wusste, dass er einen Herrn hat und dass er Jehova hat, der da drüber steht, dem er dient. Und Jesus sagt ja seinen Zeitgenossen in Johannes 5, Vers 39 zum Beispiel oder auch den Emmausjüngern in Lukas 24, Vers 27 und Vers 44, dass die Schrift von ihm redet. Also das Ganze, der ganze alte Bund, denn damals gab es ja nur den, zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Jesus dieses Wort gesagt hat, sagt er, das alte Testament oder der erste Bund, er redet von mir, sagt er. Und die Pharisäer, die eigentlich immer einen Gegensatz zwischen Mose und ihm aufgebaut haben, ja, sie haben gesagt, wir halten uns zu Mose, ja, wir brauchen uns nicht nach dir zu richten. Ja. Und Jesus sagt eben in Johannes 5, es gibt einen, der euch verklagen wird einstmals, das ist der Mose. Denn der hat von mir geschrieben. Johannes 5, Vers 39. Noch ehe der Herr etwas geschaffen hat, also Gott, der Vater, zeugte er offenbar seinen Sohn aus sich heraus. Das ist der Inhalt des Verses in Psalm 2, Vers 7. Der Vater wollte nicht alleine bleiben. Er wollte nicht einer sein. Gott sagt doch einmal im Paradies, es ist nicht gut, dass der Adam allein sei, lesen wir meistens in den Übersetzungen. Das ist auch nicht falsch, aber viel genauer ist es, wenn man sagt, es ist nicht gut, dass der Adam einer sei. Auch Gott hat einmal beschlossen, nicht mehr einer zu sein, sondern einen Sohn aus sich heraus zu zeigen. Und genau das wollte eigentlich Gott auch darstellen, damals an Adam. Wir können daran nicht stehen bleiben, es lohnt sich sicher mal darüber nachzudenken. Und Jesus spricht nicht umsonst von der Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, indem er in Johannes 17, Vers 5 sagt, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Kosmos war. Das war die Zweisamkeit zwischen Gott und seinem Sohn. Und in der Zeit, wir können es gar nicht anders ausdrücken, ja, in diesem Zeitraum, für uns gar nicht vorstellbar, hat Gott offenbar mit seinem Sohn über das nachgedacht, was sie nachher zusammen tun werden. Ja. Wir lesen ja davon hier auch, dass durch den Herrn Jesus Christus das All geschaffen wurde, im 16. Vers. Zeugung und Geburt sind die göttlichen Urprinzipien der Lebensnährung. Gott schafft kein Leben, außer das Bestand hat, außer dadurch, dass er es zeugt. Alles andere Leben ist vom Prinzip her begrenzt und erst dann, wenn jemand aus Gott geboren ist, dann überlebt er sozusagen die Äonen. Ja? Man könnte das ewige Leben in dem Sinne, dass wir von Neuem geboren sind oder aus Geist oder von oben her geboren sind, dadurch beschreiben, dass es die Äonen überdauert. Das ist beständiges Leben. Denn die Äonen werden ja einen Abschluss haben. Nämlich dann, wenn Gott alles und in allem sein wird, dann braucht er keine Zeitabläufe mehr, dieses Kosmos, dann gibt es den nicht mehr. Und dann bedeutet es, dass Leben innerhalb der Äonen eigentlich so nicht mehr existiert. Und das wissen wir auch, dass Fleisch und Blut zum Beispiel nicht die Königsherrschaft oder das Reich Gottes ererben können. Und da ist ja die Zeit nach diesem Kosmos gemeint, ja, nach diesem ersten Kosmos. Das ist dann der Bereich, wo die Bibel von einem neuen Himmel und einer neuen Erde spricht. Der Adam, geschaffen im Abbild des Vaters und des Sohnes, der hatte eigentlich diese göttliche Zeugungskraft und er hat sie dadurch verloren, dass er sich das Gift der Schlange eingefangen hat. Dadurch wurde er zeugungsunfähig, im geistlichen Sinne. Natürlich ist nachher der Kain geboren und der Abel und so weiter und wir schließlich alle auch aus dieser Linie, aus der wir alle abstammen, aber geistlich gesehen ist der Adam mit der Aufnahme des Giftes der Sünde gestorben. Denn Gott hat gesagt, wenn man von dem Baum isst, stirbt man sofort. Dass er weitergelebt hat, das ist seine biologische Existenz gewesen. Aber die geistliche Existenz hat er sofort verloren. Und wir haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das hier war, das schon mal angedeutet, ein klares Indiz, dass er bereits gestorben war, ist, dass er Angst hatte plötzlich. Ja, dass er vor dem Angst hatte, von dem er das Leben hatte. Das war der Beweis, dass er bereits geistlich tot war. Und jeder, der draußen auf der Straße rumläuft und den wir auf Gott ansprechen, der hat letztlich Angst vor Gott und alle seine Argumente, die er bringt, ob das Spott ist oder sonst was, das bedeutet immer Ausdruck der Angst. Man möchte nicht dem Gott gegenübertreten, obwohl er der Gott der Liebe ist, so wie er sich von Urzeiten an selber vorgestellt hat. Das haben wir ja schon gesagt. Nachdem der Adam natürlich dieses Leben verloren hatte, musste ein anderer an die Stelle Adams treten. Und es war Gott durch Geist. Wir lesen davon, dass eben Gott in der Maria Leben zeugte durch Heiligen Geist. Und es war der Sohn. Das Wort wurde Fleisch nach Johannes 1, Vers 16. Johannes 1, Vers 14. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Wir sind immer noch am Vers 15 gewesen. In Kolosser 1 nach Vers 16. Der Herr Jesus war der Erstgeborene aller Schöpfung, indem er von seinem Vater, bevor irgendetwas existierte, geboren wurde. Und jetzt kommt ein anderer Begriff herein in Vers 16, denn durch ihn oder in ihm ist das All erschaffen worden. Es ist jetzt ein wesenhafter Unterschied, dass etwas erschaffen ist und etwas geboren ist. Das Erste, was Gott gemacht hat, er hat geboren. Und der Geborene, durch den hat er nachher geschaffen. Ja. Und wir sehen, was er alles geschaffen hat in diesem Vers. Durch ihn ist das All oder alle Dinge geschaffen worden, in den Himmeln und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Fürstentümer und Bevollmächtigte. Nachdem Christus geboren war und er und Gott, der Vater, durch den Herrn Jesus die Äonen, das heißt die Gesamtzeitabläufe, bestimmt hatte, was in jedem Äon vollbracht werden soll, alle Inhalte, das ganze Schöpfungswerk durchdacht war, dann erst schuf Gott durch Christus das ganze All, so wie wir das im Vers 16 haben. Ich möchte die beiden Verse in 1. Korinther 8, Vers 5 und 6 hier an der Stelle noch lesen, denn sie sind eine klare, direkte Parallelstelle zu unserem Vers 16. Dort geht es ja unter anderem um Götzenopfer und um Götzen allgemein. Und Paulus sagt uns jetzt die beiden wichtigen Verse. Denn wenn es anders solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns, für die, die zur Gemeinde des Leibes des Christus gehören, ein Gott, nämlich der Vater, aus welchem das All ist, und wir für ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen das All ist, und wir durch ihn. Also ganz klare Verhältnisse. Nur ein Gott hat uns etwas zu sagen. Nur ein Gott ist es, dem wir dienen. Und wir haben einen Herrn, den Herrn Jesus Christus. Und wer sich sonst als Herr im Kosmos aufspielt, der muss, wenn er Gehör finden darf, sich unter diese Ordnung einfügen. Sonst hat er nichts zu sagen. Das ist gut und zu wissen, ja, denn es gibt viele Leute in der Welt, die sich als Herren aufspielen und die uns glauben, etwas sagen zu müssen. Für uns ist nur relevant, was wir von unserem Gott hören. Wir können nur staunen und anbeten, wenn wir solche Verse lesen. Und das sind auch Verse, die uns in die Ruhe Gottes einführen, wo wir echt zur Ruhe kommen können. Wenn wir wissen, dass alles aus Gott herausgekommen ist und dass der Herr alles durch, dass Gott der Vater alles durch unseren Herrn Jesus geschaffen hat, dann gibt es nichts, was uns aus der Ruhe letztlich herausbringen darf und kann. In Hebräer 11 wollen wir noch hineinsehen. Hebräer 11. Dort lesen wir den Vers 3. Nachdem in den ersten beiden Versen eine Definition gegeben ist, was Glaube bedeutet, ich möchte es doch der Vollständigkeit halber lesen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein überzeugt oder überführt sein von Dingen, die man nicht sieht, die wir nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Davon ist der Glaube überzeugt. Und jetzt kommt eine wichtige Konsequenz. Durch Glauben verstehen wir, dass die Äonen oder die Zeitabläufe durch Gottes Wort bereitet worden sind, auf dass das, was man sieht, nicht aus mit Sinnen wahrnehmbarem geworden ist. Oder nicht. Es ist ein bisschen schwierig auszudrücken, ja. Als kausale Abfolge geschieht. Das heißt, dass wir einen Rückschluss ziehen können, weil A war, kommt B, weil B war, kommt C. Das ist ja die normale historische Wissenschaft, die versucht, alles, was in der Geschichte geschehen ist, jeweils aus dem Davorliegenden zu erklären. Nach der Gottesordnung ist es anders. Gott hat die Zeitabläufe von vornherein festgesetzt und er hat ihnen ganz bestimmte Ordnungen gesetzt. Sie sind also nicht geworden im Sinne, dass das von selber abläuft, sondern Gott hat aktiv bestimmt, was in jedem Zeitabschnitt passiert. Und dieses Wissen ist das, was uns zur Ruhe bringen kann. Denn in solchen Abläufen gibt es keinen Zufall. Nicht einen einzigen. Weil Gott es bestimmt hat, dass es so und so abläuft. Und aus Glauben nur können wir das verstehen. Und wenn wir daran denken, dass wir ja das meiste des Kosmos gar nicht sehen. Ja, das sind ja Zusammenhänge, die uns letztlich sogar beunruhigen würden, wenn wir nicht wüssten, dass Gott alles geschaffen hat und dass er alles zusammen erhält und dass er alles für seine Zwecke bestimmt hat. All dieses hat der Vater durch Christus geschaffen und deshalb dürfen wir darin zur Ruhe kommen. In Hebräer 2, Vers 10 lesen wir, denn es geziemte ihm, um dessen Willen das All und durch den das All ist, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hier sehen wir, dass all das Geschaffene auch durch Leiden geht. Und dass der Sohn, der in diese Erde gekommen ist, ja, hier einen Leidensweg gegangen ist. Und das All, ja, wissen wir, durch die Sünde hindurch gegangen ist und noch immer geht. Und aus diesem Grund musste der Sohn Leiden auf sich nehmen. Und es ist eigentlich ein Vers, der uns durch Mark und Bein geht, denn von uns aus könnten wir das ja nicht von unserem Herrn sagen, ja, dass er noch vollkommen gemacht werden müsse durch Leiden. Und doch hat es Gott so vorgesehen. Und deshalb ist auch unser Leben ein Stück Leiden, durch das wir hindurch zu gehen haben. Christus hat in allem den Vorrang. Und so ist er der Erste, der gelitten hat. Und wir dürfen dieses Leiden nachleiden, ein jeder in seinem Leben. Wenn Christus um der vor ihm liegenden Freude diesen Leidensweg gegangen ist, der schließlich am Kreuz und im Totenreich seinen Zielpunkt hatte, kurz vor seiner Auferstehung, dann ist es auch unser Weg. Und für jeden ist dieser Weg auf dieser Erde so bestimmt. Und je williger wir uns diesem Weg unterordnen, unter das, was der Herr über uns bestimmt hat, und umso größer ist auch das Zeugnis an den unsichtbaren Kosmos, der uns umgibt, und auch das Zeugnis an die Menschen, die uns umgeben. Die einfache, aber tiefgründige Schlussfolgerung aus dem ist, dass alles, was im Kosmos geschieht, aus unseres Gottes sich genau diesem Ziel dient, dass sein Christus das gesamte All erben wird, beziehungsweise dass es ihm als Losteil zugesprochen wird, beziehungsweise ist und er es auch dann eines Tages empfängt. Und davon wird es keine Ausnahme geben. Denn sonst könnte in der Schrift nicht stehen, dass Gott seinen Sohn zum Erben des Alls gesetzt hat. Außerdem wäre ja er schließlich dann auch unfähig, dieses Ziel zu erreichen. Von Gott lesen wir bereits in den Sprüchen, Jehova hat alles zu seiner Absicht gemacht, auch den Gesetzlosen für den Tag des Unglücks. Das wäre ein Vers, da könnte man mehrere Stunden drüber nachdenken und auch reden. Ja, denn der ist gar nicht so einfach zu verstehen. Aber selbst der Gesetzlose für den Tag des Unglücks ist von Gott eingeplant. So, und wenn mich jetzt ein Unglück trifft im Alltag, dann ist es eben auch eingeplant. Und das ist die Konsequenz. Und wir können unseren Gott nicht mehr ehren, als dass wir dann sagen, wenn uns so ein Unglück trifft, dass wir bekennen, auch laut bekennen, Herr, das ist jetzt ein Unglück, das empfinde ich so. Und ich kapiere überhaupt nicht, warum du das in mein Leben gesetzt hast. Aber ich will es jetzt einfach im Gehorsam annehmen und sagen, dieses Unglück hast du auch vor Grundlegung der Welt in mein Leben eingeplant. Und du wirst eines Tages daraus Herrlichkeit erschaffen. Und das will ich jetzt einfach so glauben, wie es da steht. Wenn ich das mache, dann ehre ich meinen Gott. Und dann bringe ich auch die Finsternis zum Schweigen. So wie wir auch im Buch Hiob am Ende des Buches keinen Ton mehr von Satan lesen. Obwohl er in den ersten beiden Kapiteln öfter zu Wort gekommen ist und den Hiob angegriffen hat. Das sind so praktische Konsequenzen, die aus diesen Versen folgen, wenn wir sie in unser Leben hinein verlängern. Ja, wenn das, was der Paulus uns hier sagt, nur Theorie ist, dass wir das wissen, ja, dann bringt es uns letztlich noch nichts und Gott bringt es auch nichts, wenn ich es nur im Kopf habe. Sondern für Gott werde ich dann ein Gegenstand der Verherrlichung, wenn ich diese Konsequenz in mein persönliches Leben reinnehme. Und wenn ich mein Erleben unter diesem Winkel sehe, dass alles von Gott geplant ist, alles, was ich draußen sehe und damit auch konsequenterweise alles, was ich persönlich erlebe. Und wenn ich dann in jeder einzelnen Situation, jeden Tag, vielleicht ein paar Mal am Tag, ja, sage, jawohl, Herr, ich will mich unter die Situation stellen, unter die du mich gestellt hast, dann ehre ich meinen Gott. Im Psalm 119, da lesen wir 89 bis 91. In Ewigkeit, Jehova, steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue. Du hast die Erde festgestellt und sie steht, nach deinen Verordnungen stehen sie heute da. Denn alle Dinge, oder eigentlich heißt es, das ganze All dient dir. Das nötigt uns zur Anbetung. Und das wollen wir doch auch jetzt in unserem praktischen Alltag immer wieder tun. Dass wir unseren Gott ehren, indem wir diese Worte, die wir hier haben, in unser persönliches Leben und Erleben täglich mit hineinnehmen. Das möchte der Herr uns allen schenken. Amen. Amen.